Ja, also eigentlich ja eine englische Wendung, weil ich ja ursprünglich aus dem englischen Unikontext komme. Da habe ich promoviert und es bedeutet eigentlich nur so viel, als dass ich meinen Vortrag mit für viele vielleicht eher unerwarteten, also unlikely Verbindungen auseinandersetzt, nämlich Verbindungen zwischen auf der einen Seite subversiven, queeren Strategien der Selbstinszenierung und auf der anderen Seite typischen Inszenierungspraxen der Musiksubkulturen, die ich hauptamtlich erforsche sozusagen. Das ist einmal die Industrial-Szene, ja, elektronische, harte Tanzmusik und zum anderen die Extreme-Metal-Szene, halt harte Gitarrenmusik. Auf den ersten Blick sehr unqueere Phänomene, sehr heterosexuell, sehr maskulin geprägt. Ja, und da will ich halt Verbindungslinien aufzeigen.
Queere Subkulturen auf der einen und martialische Musik wie Industrial und Formen des Extreme Metal, also auf der anderen Seite, das hört sich ja, wie gesagt, schon nach sehr extremen Gegensätzen an. Sie haben aber gerade schon gesagt, dass Sie überraschenderweise Parallelen in den Inszenierungen gefunden haben. Was verbindet denn eine Drag Queen mit einem Extreme Metal Poser?
Also, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, das wäre nicht so leicht zu sagen, aber eine Sache kann ich auf jeden Fall herausstellen. Also, eine meist als subversiv gedachte Inszenierungsstrategie, also Strategie der Selbststilisierung des Körpers auf das Geschlecht bezogen, welches die Drag Queen annimmt, ist in der Regel die Überzeichnung, also sozusagen eine hyperbolische Aneignung dominanter femininer Stilsymbole. Extremes Make-up, also häufig sehr aufgerüschte Kleidung, richtig hohe High Heels, also sozusagen eine Überzeichnung, eine Hyperbole von dominanten und normalerweise dem weiblichen zuerkannten Stilelementen, wie sie halt im Mainstream in, sagen wir mal, weniger extremer, exzessiver Form vorkommen. Und diese Strategie der Überzeichnung, die teilt die Drag Queen im Prinzip mit dem auf den ersten Blick so ganz anders gelagerten Heavy Metaler, der sich vielleicht mit extrem langen, überlangen Nieten, mit über und über mit Heavy Metal aufnähern, bedeckter schwerer Lederjacke und martialischen Militärstiefeln und Lederhose inszeniert. Das ist auch eine überzeichnete Darstellung, hier eine Überzeichnung von Männlichkeitscodes. Und wenn wir jetzt nicht die Drag Queen als Beispiel nehmen, sondern einen anderen populären Vertreter der schwulen, queeren Subkultur, nämlich den, sagen wir mal, schwulen Fetischkerl, den sogenannten Clone, der ja eher sehr hypermaskulin oft auftritt, kahlrasierter Kopf, viel Leder, dann sehen wir die Parallelen vielleicht schon viel eher.
Sie haben generell zu Gender-Themen innerhalb von Musiksubkulturen geforscht. Da kam mir jetzt gerade eine Frage, wo Sie das Thema Überzeichnung der Geschlechtsbilder genannt haben. Auf der anderen Seite gibt es ja in der Popkultur auch Phänomene der Ambivalenz oder des Verwischens der Geschlechtsunterschiede. Beispiel wäre jetzt meinetwegen die als geschlechterambivalent geltende Emo-Szene. Sind nicht alle diese Extreme, auf der einen Seite die Überzeichnung, auf der anderen Seite das Verwischen der Männlichkeits- und der Weiblichkeitsinsignien nicht einfach Zeichen dafür, dass uns vielleicht generell die Geschlechtsbilder abhanden gekommen sind, sodass also die Überzeichnung im Grunde auch schon eine Form des Versuches darstellt, das irgendwie wiederherzustellen, verloren gegangene Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder?
Also das auf jeden Fall. Und das ist ganz schön, dass du da auch jetzt die eher genderneutrale beziehungsweise androgyne Emo-Szene als Beispiel erwähnst. Denn ich habe ja auch sehr viel zur Gothic-Szene geforscht, was ja eine Szene ist, die eher durch androgynes Äußeres, insbesondere bei den Männern, auffällt. Na, die Emo-Szene ist ja auch, also die Gothic-Szene ist ja auch eine der Wurzeln der Emo-Szene und daher kommt wahrscheinlich auch dieser androgyne Touch. Also auch in diesen Forschungen habe ich letztendlich herausgestellt, dass die Annahme von ja, biologisch männlich konnotierten Personen von weiblichen Stilmerkmalen muss nicht immer wirklich progressiv sein. Also es kann auch ein Reassessment, eine Wiedereroberung von Männlichkeitsbildern bedeuten, indem man jetzt sich die Freiheit herausnimmt, sage ich mal, mit Stilelementen zu spielen. Das ist also nicht immer so eindeutig zu sagen, ob jetzt Verwischungen von Geschlechtergrenzen in solchen subkulturellen Inszenierungen immer progressiv sind. Genauso wenig ist es eindeutig zu sagen, dass eine Überzeichnung von, sagen wir mal, dem biologischen Geschlecht, kongruenten Geschlechtsmerkmalen, immer reaktionär ist. Da muss man schon sehr differenziert hingucken. Und ja, dass der Gesellschaft so ein bisschen die Rollenbilder, zumindest die strikten Rollenbilder, abhanden kommen. Also eine meiner Thesen ist zum Beispiel, dass in früheren Generationen hat das Militär für Männer als, sagen wir mal, Identitäts- und stilbildende, verhaltensbildende Institution noch eine große Rolle gespielt. Das fällt inzwischen ja für die meisten Männer hier im westlichen Kontext doch eher weg. Und ja, so Subkulturen wie die heutige Industrial-Szene, in der es auch ein Subgenre gibt, das sich explizit Martial Industrial nennt, also kriegerischer Industrial, die übernehmen doch teilweise auch so eine Funktion. Männer, das sind eben hauptsächlich auch männlich dominierte Subkulturen zahlenmäßig, in so gewisse Rollenbilder hinein zu sozialisieren. Auf der anderen Seite hat es allerdings auch ein spielerisches Element. Also es besteht auch in solchen scheinbar sehr gesellschaftskonformen oder männlichkeitskonformen Inszenierungen, wenn dann zum Beispiel im Industrial-Bereich mit scheinbar sehr bierernstem Gestus Uniformen getragen werden. Auch das birgt irgendwo, weil es auf eine spielerische Art passiert, die Chance, solche dominanten Normen zu rekontextualisieren und vielleicht auch zu brechen. Diese Chance wird nur halt nicht allzu häufig ergriffen, fürchte ich.
Ja, das sind doch eine ganze Menge akademische Begriffe, mit denen Sie diese Thematiken anpacken, was ich sehr erfrischend und anregend finde, weil es hat man nicht oft, dass über Phänomene der Popkultur so ernsthaft akademisch diskutiert wird. Ist denn die Popkultur generell, wenn wir schon kein Militär mehr haben, die Wehrpflicht wurde gerade runtergesetzt von einer neuen Regierungskoalition, ist denn die Popkultur eigentlich das Feld, wo sich heutzutage im Prinzip noch Normen und Bilder vermittelt werden? Ist die Popkultur quasi dieser gesellschaftliche Mittler geworden?
Also das würde ich ganz stark unterstützen, diese These. Also die Popkultur, und die ist ja auch heute nicht mehr so monolithisch, dass es jetzt einen Mainstream gibt und ja, alle Radiosender spielen dieselbe Musik und so weiter und so fort. Die Popkultur ist in sich sehr gebrochen in der Postmoderne. Sie besteht eigentlich aus, sagen wir mal, so und so vielen verschiedenen subkulturellen Strömungen. Neben dem, sagen wir mal, Mainstream an Popmusik. Und diese Subkulturen und auch der popkulturelle Mainstream sind heute meiner Ansicht nach eigentlich die zentrale Arena, wo so gesellschaftliche Konstrukte wie Geschlechterrollen oder auch Ethnizität, ja, also was ja ein anderes wichtiges Thema meiner Forschung ist, verhandelt werden. Wo also letztendlich gewisse Klischees auch wieder reproduziert werden. Auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass es eben eine eher spielerische Kultur ist, auch Freiräume für Neuverhandlungen entstehen.
Mhm. Letzte Frage. Wird der Vortrag eher performativ? Gibt es auch ein paar Musikbeispiele oder wird das doch eher klassisch akademisch ablaufen?
Nö, also das wird schon, wie gesagt, auf der einen Seite habe ich ein akademisches Vokabular, einen akademischen Analyseanspruch, das ist klar,
das
weil ich denke gerade bei solchen Themen, ne, ist das auch wichtig, um dem auch eine gewisse Seriosität, ne, im allgemeinen akademischen Kanon zukommen zu lassen. Auf der anderen Seite bei dem Vortrag, also Musikbeispiele, auch Videos und Bilder wird es eine Menge geben und der Vortrag soll auch nicht allzu steif akademisch abgehen. Also ich persönlich halte eigentlich Vorträge für nicht besonders gelungen, wenn nicht auch mal zwischendurch gelacht werden kann und auch bei einem ernsteren Herangehen an ein Thema, denke ich mal, sollte das möglich sein. Also ich hoffe, dass das doch eher auch einen gewissen Unterhaltungswert haben wird.
Sagt Dr. Dunja Brill. Von der Humboldt-Universität Berlin, die morgen Abend in der Reihe Queer einsteigen. Ein Vortrag im Melanchthonianum. 19.30 Uhr war es oder 20 Uhr?
19 Uhr.
19 Uhr schon im Melanchthonianum halten wird.